Herzlich willkommen zu meinem Talk TFS in der Cloud. TFS in der Cloud, auch besser bekannt als Visual Studio Team Services, formerly known as Visual Studio Online. Ich denke, es müsste mittlerweile jeder mitbekommen haben, dass letzten November diese Namensänderung stattgefunden hat. Mittlerweile gibt es diesen Service von Microsoft schon seit knapp 4 Jahren. Weiß jemand noch, wie der ursprüngliche Name war dieses Dienstes, als er gelauncht wurde 2012? Hieß Team Foundation Service. Jetzt heißt er Visual Studio Team Services, ist gar nicht so weit davon weg. 4 Jahre ist eine lange Zeit, und wenn man sich vor 4 Jahren mal diesen Dienst angeguckt hat, hat er meiner Meinung nach nicht mehr sehr viel gemein mit dem, wie Visual Studio Team Services heute aussieht. Ich möchte heute auch gar nicht so viel über irgendwelche Features reden, denn ich denke, über Features wurde gestern viel geredet, wird heute im Laufe des Tages noch viel geredet. Mir ist es wichtiger, einmal zu erfahren, wer von Ihnen setzt produktiv Visual Studio Team Services ein. Bitte mal Handzeichen. Einer. Daumen hoch. Wer setzt denn den Team Foundation Server ein? Geht der gleiche Hand nochmal hoch? Sehr gut. Das heißt, ich gehe mal davon aus, Sie sind alle hier, um zu erfahren, was bringt mir Visual Studio Team Services? Was ist drin für mich, wenn ich oder meine Firma in die Cloud gehen würde? Kann ich das, was ich jetzt schon habe, auch in der Cloud wiederverwenden? Gibt es da irgendwelche Hürden? Habe ich irgendwelche Probleme bei der Migration? Was kostet mich das Ganze vielleicht? Meine Agenda ist wie folgt: Ich habe 3 größere Punkte. Einmal das Thema TFS in der Cloud. Was sind die Rahmenbedingungen? Wie sieht es da eigentlich aus? Worauf muss ich mich einlassen? Zweiter Punkt ist, der TFS im Vergleich zu Visual Studio Team Services. Gibt es da irgendwelche signifikanten Änderungen? Was sind so die Basisdifferenzen vielleicht zwischen den beiden Systemen hinsichtlich Customization, Reporting etc.? Und dann möchte ich Ihnen noch ein bisschen Demo zeigen, nämlich genau das, was ich auch im Laufe meines Talks Ihnen theoretisch erzähle, einfach mal am System zeigen. Bevor ich anfangen möchte mit den Rahmenbedingungen, wollte ich Ihnen mal dieses Bild hier noch zeigen. Das habe ich mir geklaut von Donovan Brown, der auf der Build-Conference vor 2 Wochen auch dieses Bild gezeigt hat. Und das soll visualisieren, was Visual Studio Team Services, eigentlich auch der Team Foundation Server, inzwischen geworden ist. Es ist letztendlich ein Werkzeug, mit dem Sie Cross-Plattform-Entwicklung orchestrieren und organisieren können. Es ist nicht nur was nur noch .NET-spezifisch ist oder für Windows-Entwicklung speziell, sondern Sie haben ein Backlog, das für x-beliebige Plattformen verwendet werden kann. Sie können dort Dinge reinschreiben, egal gegen welches System Sie entwickeln. Und dann haben wir die üblichen Verdächtigen wie Code Repository. Da hatten wir gestern einen Talk von René Schumacher dazu, was es bedeutet, mit Git zu entwickeln. Wir haben Build and Deploy, hatten wir auch gestern den René, der kurz was dazu erzählt hat. Wir haben heute noch den Nico von der AIT, der was zu Release Management erzählen wird. Dann haben wir Automated Testing, ist ein großer Punkt, haben wir heute auch noch einen Talk dazu. Und letztendlich dient alles dazu, uns Feedback von unseren Kunden einzuholen, um bessere Software zu entwickeln. Sie verwenden alles schon den TFS. Wir haben heute und gestern schon viel darüber gehört. Das war auch alles, was ich Ihnen zu diesen Features erzählt habe heute. Im ersten Teil wird es um das hier gehen. Rahmenbedingungen zum TFS in der Cloud, Kosten, Sicherheit, wie kriege ich User auf das System und kurze Ideen, die ich Ihnen mitgeben will zum Thema Migration. Worauf lasse ich mich ein, wenn ich den TFS in der Cloud oder die Visual Studio Team Services verwende? Das ist letztendlich Software as a Service. Sie bekommen von Microsoft den TFS as a Service geliefert. Das heißt, positiv ausgedrückt, Sie kriegen so ein All-in-One-Paket. Sie müssen sich um nicht mehr sehr viel kümmern. Sie geben alle Verantwortung ab. Microsoft sagt, okay, zu 99,9% ist unser Dienst erreichbar. Wir versuchen sogar noch ein Stückchen besser zu sein. Zu 99,95% ist er erreichbar, dieser Dienst. Außerdem haben wir einen 24/7-Support, den wir jedem geben, der sich einen Account bei uns anschafft. Ja, das ist ein Vorteil, gegen ihn, wenn Sie Ihren TFS selber hosten müssen, da brauchen Sie Leute, die sich um die Installation kümmern. Sie brauchen Leute, die sich um die Updates kümmern. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Updates. Ja, ich kenne Firmen, die müssen alleine für ein Update 3 Monate im Voraus planen, nur alleine, weil sie Tests fahren müssen, ob dieses Update auf die nächste Version auch funktioniert. Das heißt, sie haben Upgrade-Projekte vielleicht bei ihrer On-Premise-Lösung, die sie in der Cloud-Variante gar nicht mehr hätten. Das übernimmt Microsoft für sie, und zwar, wir haben es heute auch ein paar Mal schon gehört, im 3-Wochen-Takt. Ja, ein 3-Wochen-Update-Zyklus, wo sie immer neueste Features kriegen, wo teilweise auch irgendwelche Bugs gefixt werden, die vielleicht störend für ihren Prozess sind. Das sind die Vorteile. Ich möchte aber auch gar nicht verschweigen, es gibt auch vielleicht auch ein paar Nachteile. Zum Beispiel, wenn Sie der Meinung sind, in meinem Rechenzentrum würde ich aber eine viel höhere Erreichbarkeit kriegen oder meine Engineers sind so gut, die kriegen das hin, dass das System immer läuft, dann sind Sie vielleicht, haben Sie einen Nachteil, wenn Sie in die Cloud wandern würden. Sie haben auch einen Nachteil, wenn Sie sagen, ich möchte aber gar nicht alle 3 Wochen ein Update, ich will nicht, dass meine Entwicklungsabteilung immer mit den neuesten Features geflutet wird. Ich möchte Stabilität, ich möchte Kontinuität. Für unser Unternehmen ist es nichts. Dann muss man sich auch überlegen, will ich in die Cloud? Denn da kann ich kein Nein sagen. Ich kriege automatisch alle Updates. Ich kann keins auslassen. Kosten. Kosten ist ist für die meisten Firmen immer ein großer Faktor, wo sie sich überlegen müssen, bleibe ich on-premise, gehe ich in die Cloud? Letztendlich ist es, ja, müssen Sie den Rechenschieber nehmen und gucken, was ist für Sie die kostengünstigste Lösung. Es muss nicht immer sein, dass vielleicht die Cloud die billigste Lösung ist, aber vielleicht die vernünftigste, man weiß es nicht. Schauen wir uns mal die Kosten genauer an. Wir haben verschiedene Preismodelle und durch die Preismodelle oder durch die Subscriptions, die es gibt, auch verschiedene Benefits. Jeder, der sich mit dem Lizenzmodell vom TFS oder allgemein von Visual Studio ein bisschen beschäftigt hat, weiß, es ist gar nicht so einfach zu verstehen. Mit Visual Studio Team Service wird es ein bisschen einfacher. Das heißt, wenn man sich eine Weile damit beschäftigt hat, kennt man so, worauf man sich einlässt und weiß auch so die Einzelheiten besser, gerade wenn es um Build-Engines und um Build-Zeiten und sowas geht. Grundsätzlich kann man sagen, Stakeholder sind kostenlos. Das ist jetzt für Sie nichts Neues, weil auch im TFS sind Stakeholder kostenlos. Das heißt, die haben Zugriff auf Work-Items, können eigene Work-Items editieren, können Work-Items anlegen, können Work-Items sehen. Was die nicht können ist, wenn man jetzt Richtung Usability, Richtung Kanban-Boards, allgemein Backlog-Funktionalitäten schielt, die können keine Prioritäten verändern. Die können nicht die Kärtchen von links nach rechts schieben, sondern die haben nur lesenden Zugriff. Wenn ich das haben möchte, dann muss ich einen Basisbenutzer sozusagen anlegen und das System an sich gewährt mir 5 freie Lizenzen für einen Basisnutzer. Jeder weitere Basisnutzer muss entweder hinzugekauft werden oder, jetzt kommt dieses Oder, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, ich habe eine Visual Studio Lizenz. Und sobald ich eine Visual Studio Lizenz erworben habe, mit oder ohne MSDN, darf ich auch x-beliebig viele Visual Studio lizenzierte Benutzer auf das System lassen. Die haben dann verschiedene Berechtigungen, je nachdem, welche Visual Studio Lizenz eben gekauft worden ist, ob es eine Enterprise Lizenz ist, ob es Test Professional oder Professional ist. Und was auch für alle letztendlich gemein ist, es gibt möglicherweise auch zusätzliche Kosten, wenn es um Build, Release und Testen geht. Das möchte ich auch gar nicht verschweigen. Und schauen wir uns das mal im Detail an. Wir haben ein VSTS-Abo, Basis, also als Basis-User. Das kann unterschiedlich viel Geld kosten, je nachdem, wie viele Benutzer letztendlich auf dieses System angemeldet werden, welche Verträge sie vielleicht mit Microsoft haben. Das geht also von $2 bis $8 pro Benutzer pro Monat. Also wenn Sie eine kleine Company sind, zahlen Sie, glaube ich, irgendwo, ich sage mal, bis zu 100 Usern $6 bis $8 pro User, und das geht dann, je mehr Sie sind, geht es nach unten. So ein Basic-User, habe ich vorhin schon erwähnt, der darf mit Work-Items arbeiten. Der darf damit alles machen. Der hat auch Full Access auf Kanban-Boards, auf alles, was Spaß macht in Visual Studio, in den Planungstools. Der hat Zugriff auf die Versionskontrolle. Ganz entscheidender Punkt, wenn Sie entwickeln wollen oder Entwickler sind, brauchen Sie Zugriff auf die Versionskontrolle, sonst können Sie nichts einchecken, können keine Pull-Requests machen, können letztendlich auch, ja, können nicht Quellcode miteinander teilen. Sie haben Zugriff auf Build- und Release-Management, das heißt, Sie können Build-Definitionen erstellen, Release-Definitionen erstellen und können die dann letztendlich auch ausführen. Und Sie haben webbasierte Testausführung, das heißt, Sie können über die Work-Items Testfälle erstellen und können über den Web-Runner, also über den Test-Runner im Web, auch diese Testfälle ausführen. Und gerade wenn wir beim Thema Testen sind, haben wir eine Einschränkung beziehungsweise einen möglicherweise Kostenpunkt. Wenn ich nämlich nicht die entsprechende Visual Studio Subscription habe, ich spreche jetzt hier, wenn ich keine Visual Studio Enterprise Lizenz habe oder keine Test Professional Lizenz, bräuchte ich, um wirklich richtiges Testmanagement auszuführen, so wie wir das kennen mit Test Suite, Test Plan, Test Results etc. pp., bräuchte ich eine Test Manager Extension. Die gibt es im Marketplace zu erwerben, auch auf monatlicher Basis. Die würde mich dann letztendlich $52, also ich kenne nur die Dollarpreise, pro Benutzer für eben den jeweiligen Monat kosten. Diese Test Manager Extension nochmal, die ist aber dabei, wenn Sie Test Professional haben oder eine Enterprise Lizenz. Build und Release. Ich habe gesagt, es gibt so ein paar Benefits. Hier haben wir ein paar von denen. Und es hat mich ein bisschen Arbeit gekostet, so, ich sag mal, das Kleingedruckte rauszufinden, was es eigentlich bedeutet. Denn auf der Homepage steht erstmal nur 240 Minuten kostenfreie Nutzung von meinen Build Agents, beziehungsweise Build-Release Agents. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, mein Account, den ich erstellt habe, hat 240 Minuten frei. Das heißt, jeder Benutzer, jeder Entwickler von Ihnen, der zum Beispiel ein Continuous Integration Build anstößt, verbraucht dieses 240 Minuten Kontingent. Jetzt können wir alle rechnen, wenn wir ja, am Tag, sagen wir mal, 10 Continuous Integration Builds haben, einer dauert irgendwie 5 Minuten, haben wir 50 Minuten verbraucht, wie weit kommen Sie? Eine Woche. Pi mal Daumen. Was mache ich danach, wenn meine Bildminuten aufgebraucht sind? Dann gibt es dort unterschiedliche Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich benutze weiterhin einen gehosteten Agent. Das heißt, das ist ein Build-Agent oder ein Release-Agent von Microsoft gehostet. Ich muss mich um keine Installation kümmern. Ist alles in der Cloud schon verpackt. All in a box. Da gibt es einen sogenannten Paid-Agent. Das heißt, ich miete mir einen gehosteten Agent, und den kann ich so oft benutzen, wie ich möchte. Das heißt, da gibt es keine Bildminutenbegrenzung mehr. Und es gibt auch keine Begrenzung, wie lang meine Bildlaufzeit ist. Denn auch dort gibt es bestimmte Begrenzungen bei den Freiminuten. Das liegt irgendwo, ich weiß es gar nicht genau, bei 360 Minuten, glaube ich, wo diese Bildbegrenzung an Gesamtlaufzeit ist. Und wenn man überlegt, wenn ich vielleicht ein Nightly-Bild habe, der mehrere Stunden läuft, könnte ich da auch eine Grenze kriegen, habe ich in diesem Paid-Agent-Modell nicht. Aber der kostet Geld, der kostet $40 pro Agent. Und Sie brauchen mehrere Agents, wenn Sie Builds parallel ausführen wollen. Gilt es zu beachten. Die Alternative dazu ist, Sie hosten sich Ihren Build-Release-Agent selbst. Entweder in Ihrer eigenen Infrastruktur oder vielleicht als virtuelle Maschine ebenfalls in der Cloud. Spielt erstmal keine Rolle, denn so ein Private Agent, so heißt der, der kostet Lizenzgebühr, nämlich letztendlich der Agent an sich. Dafür muss ich $15 auch pro Agent zahlen. Auch da gilt, wenn ich parallele Builds ausführen will, muss ich eben mehrere Agents irgendwo installieren. Der Vorteil an diesen Private Agents ist, es ist meine Infrastruktur, es ist mein Server. Ich kann darauf installieren, was ich möchte. Das heißt, wenn ich Third-Party-Tools brauche, während meiner Anwendungserstellung, während meines Builds, muss ich letztendlich auf so einen Private Agent zugreifen, den ich selber konfiguriere, weil das im Hosted Agent bin ich da eingeschränkt. Das kann ich nicht. Genauso kann ich auch auf keinem Hosted Agent irgendwelche Admin-Rechte bei der Bilderstellung gewähren, die ich vielleicht bei meinem Build bräuchte, um meine Anwendung zu erzeugen. Das geht auch nur im Private Agent. Ob das jetzt sinnvoll ist, meiner Build Engine für irgendwas Admin-Rechte auf dem Server zu geben, sei mal dahingestellt. Es geht, ich kenne auch Kunden, die machen das oder die brauchen das. Für die wäre dann aber ein gehosteter Agent, würde ausfallen. Zu guter Letzt, für diejenigen unter Ihnen, die sich über Load-Tests Gedanken machen, dort hat Microsoft ja auch letztendlich das Angebot, 20.000 Lasttestminuten pro Account, pro Monat Ihnen zu schenken. Das ist schön, aber auch hier gilt, mal rechnen, was bedeutet das eigentlich tatsächlich? Wenn wir einen Lasttest vielleicht auf eine Webseite irgendwie durchführen wollen, dann heißt es ja immer, ich versuche möglichst viele Benutzer gleichzeitig meine Webseite aufzurufen. Angenommen, ich würde jetzt 1.000 Benutzer simulieren, die auf meine Webseite zugreifen wollen, dann hätte ich nur noch 20 Minuten aktive Zeit, also ich könnte 1.000 User 20 Minuten lang testen lassen, um einen Lasttest durchzuführen. Pro Monat. Jetzt kann man sagen, gut, ich mache jetzt nicht so häufig Lasttests, aber ich weiß nicht, vielleicht kann man da auch an seine Grenzen kommen und dann muss ich auch Lasttestminuten zusätzlich bezahlen. Das ist jetzt nicht die Welt, muss ich kurz nachblättern. Ich glaube, das ist ein ganz kleiner Betrag, $0.0004, also das sind 0,4 Cent letztendlich, wenn ich richtig gerechnet habe, pro virtuellen User, der wieder auf meinen Lasttest oder den ich für meinen Lasttest brauche. Auch da gilt dann, Rechenschieber nehmen, was brauche ich denn tatsächlich? Und man muss sich schrittweise, denke ich, annähern an das, was ich dann letztendlich auch brauche. Aber das gilt es zu beachten, das sind Kosten, die auf mich zukommen können, gerade wenn ich eine große Infrastruktur habe, eine große Bildlandschaft, sollte ich schon sehr genau nachrechnen, was kostet mich mein Status quo an Lizenzgebühren, an Hardware, vielleicht an administrativem Aufwand. Letztendlich, ich muss Leute bezahlen, die das auch maintainen, dieses System, die dafür sorgen, dass die Build-Server immer aktiv sind. Und da gegenübergestellt dann, was kostet mich, wenn ich einen gehosteten Agent habe, vielleicht wenn ich einen Private Agent brauche. Das ist meine Rechnung, die ich aufstellen muss und nur dann kann ich entscheiden, was ist für mich letztendlich das kostengünstigste. Das sagt noch nicht so viel darüber aus, was das Beste für mich ist, aber Sie haben zumindest mal eine Zahl, mit der Sie arbeiten können. Deswegen kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen, was günstiger für Sie ist. Ob die Cloud besser ist oder On-Premise besser ist, das kommt tatsächlich auf den Einzelfall an, was man braucht. Ja, da ist letztendlich dieses Motto von Microsoft, pay as you go oder bezahl das, was du tatsächlich brauchst, trifft auch in dem Fall zu. Sicherheit. Sicherheit ist immer ein großes Thema und es ist auch ein recht schwieriges Thema eigentlich zu diskutieren, weil es oft eine Gefühlssache ist. Ja, ich fühle mich in der Cloud unsicher. Oder ich glaube, dass die Daten, die ich in die Cloud spiele, von der NSA eingesehen werden. Oder dass die Daten, die ich in die Cloud einspiele, vielleicht von meinen Konkurrenten irgendwie ausspioniert werden könnten. Das ist eine Gefühlssache. Das Einzige, was ich Ihnen mitgeben kann, ist so ein paar Rahmenbedingungen, was es eigentlich für Sicherheitsaspekte gibt, wenn wir uns über den TFS in der Cloud unterhalten. Thema Datensicherheit und was wird dafür getan, dass letztendlich meine Daten nicht verloren gehen. Der TFS in der Cloud oder Visual Studio Team Services ist letztendlich ein Dienst, der nach den Prinzipien von Microsoft Azure agiert. Das heißt, ich habe immer eine Replikation von meinem von meinen Daten von einem Datacenter in ein nahestehendes. Also das heißt, wenn Sie einen Account in Europa haben, in Westeuropa, können Sie davon ausgehen, dass eine Replikation Ihrer Daten in Nordeuropa stattfinden wird. Das heißt, Sie haben da schon mal eine Spiegelung. Innerhalb eines Rechenzentrums werden die Daten noch einmal dreimal repliziert. Das heißt, Sie haben eigentlich sechsfache Datensicherung. Und Microsoft sagt auch, dass die regelmäßigen Backups bis zu 90 Tagen aufgehoben werden. Also es wird schon sehr viel getan, dass Ihre Daten nicht verloren gehen. Das kann man eigentlich schon behaupten. Und die Frage, die Sie sich dann stellen müssen, schaffen Sie das auch bei sich in Ihrer internen IT so viel zu tun, um dass Daten nicht verloren gehen? Wie sehen Ihre Backups aus? Wie lange können Sie die quasi restoren? Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist dann tatsächlich Datenschutz. Was tut Microsoft dafür, dass meine Daten geschützt sind? Vor ein paar Jahren hat Brian Harry auf seinem Blog announced, dass nun endlich die europäischen Datenschutzrichtlinien, ich will nicht sagen, jetzt endlich eingehalten werden, sondern mehr Bedeutung bekommen. Das heißt, es wird von Microsoft garantiert, dass diese europäischen Datenschutzrichtlinien eingehalten werden. Zusätzlich hat man sehr viel Aufwand auf sich genommen, um das ganze System ISO zertifizieren zu lassen, nämlich nach der ISO 27001. Und das heißt so viel, ich habe mir das mal rausgeschrieben, das sind Sicherheitsmechanismen zum Schutz sämtlicher Werte eines Unternehmens innerhalb der Wertschöpfungskette. Das heißt, man verbirgt sich dafür, dass was Sie als geistiges Eigentum in Visual Studio Team Services einspielen, dass es auch da bleibt. Wir haben gestern auch das Video von Sam gesehen, wo er Shell als Großkunden gezeigt hat, die auch in Visual Studio Team Services gehen. Und dort wird auch, ein Engineer hat gesagt, naja, für uns war auch ein ganz wesentliches Entscheidungskriterium, diese ISO-Zertifizierung, dass wir sicher sein können, dass Daten eben geschützt sind. Zusätzlich gibt es noch diese SOC 1 und SOC 2 Bescheinigung, die ist in Europa oder in Deutschland meines Wissens jetzt gar nicht so verbreitet oder auch nicht so bekannt. Aber was bedeutet das? Das ist letztendlich eine Bescheinigung von unabhängigen Unternehmen. Ich sage mal ganz krass, dass Microsoft nicht nur so tut, dass diese Sachen eingehalten werden, sondern es wird tatsächlich geprüft, dass es so ist, dass diese Sicherheitsmechanismen uns tatsächlich gewährleistet sind und auch kontinuierlich daran gearbeitet werden, die zu verbessern oder auf einen aktuellen Stand zu halten. Das heißt, immer wenn Sie in Diskussion kommen mit Ihren Mitarbeitern, mit Kollegen, Thema Datenschutz in der Cloud, denken Sie mal vielleicht auch an diese Punkte, die Sie mit in diese Diskussion einfließen können oder einfließen lassen können. Letztendlich bleibt es immer noch zum Stück weit eine Glaubensfrage, eine Vertrauensfrage, ob ich Daten in die Cloud gebe. Ich denke, wir sollten uns auch immer vergegenwärtigen, was würde passieren, wenn es tatsächlich einen Backdoor gäbe in dem ganzen System, wo vielleicht wirklich die NSA auf irgendwelche Daten zugreift. Ich glaube, das kann sich Microsoft gar nicht erlauben, weil dann wäre von heute auf morgen, wenn das bekannt würde, das komplette Geschäftsmodell des nächsten Jahrzehnts kaputt. Die Cloud ist letztendlich das, wo Microsoft in Zukunft hingeht. Alle Services sollen darauf laufen. Und ein Backdoor oder ein Datenleck von Ausmaß, wo irgendwo in großem Stil Kundendaten abhanden kommen, das absichtlich vielleicht mit Backdoors, das weiß ich nicht. Ich kann es nicht ausschließen. Ich bin kein Entwickler bei Microsoft, aber ich halte es für unwahrscheinlich. Wie kommen denn User auf mein System drauf? Letztendlich auch nicht anders als auf meine On-Premise-Kiste. Das heißt, jeder, der in einem Azure Active Directory ist, den kann ich dazu berechtigen. Das ist die sichere Variante. Ich kann auch noch einfach über Microsoft Accounts jemanden berechtigen auf das System. Ich empfehle immer, so einen Account mit einem Azure Active Directory zu verknüpfen. Dann habe ich nochmal eine Sicherheitsstufe mehr. Ich kann auch Multifaktor-Authentifizierung mit in dieses System bringen. Das heißt, dort habe ich dann zumindest alles, was diesen Zugriff betrifft und wer darf auf mein System, schon mal eine sehr gute Sicherheitsstufe. Barriere geschaffen. Thema Migration. Was für Möglichkeiten haben wir, wenn wir on-premise schon was haben und in die Cloud wollen? Das ist ja auch eine große Frage, was mache ich mit meinen Daten, was mache ich mit meiner Historie? Die einfachste Variante, Copy and Paste. Was meine ich damit? Naja, ich suche mir die Artefakte, die gerade für mich in meinem Unternehmen, in meinen Teams relevant sind, sprich die Projekte, in denen Source Control noch gebraucht wird, in denen die aktuellen Work-Items stehen. Bespreche mit meinen Teams, wann ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, wann seid ihr mit dem Projekt fertig, wann fängt ein neues Projekt an. Hole mir über den letzten Source Code, den letzten Quellcode Stand, kann ich mir über GetLatest ganz einfach rausholen, nehme diesen Stand, kopiere ihn und importiere ihn über wieder ein Check-in oder ein Git-Commit oder was auch immer, habe ich eine 1-zu-1-Portierung ohne Historie, ganz klar. Oder ich mache einen Excel-Export, nehme die Daten und spiele die wieder ein. Das hat auch gewisse Nachteile, es werden die Links nicht mitgenommen von den Work-Items, das heißt, auch da muss ich mir genau überlegen, wann ist ein guter Zeitpunkt, um Work-Items zu exportieren, etc. Es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um auch mal aufzuräumen im System, weil ich alte Zöpfe abschneiden kann, die ich vielleicht in Zukunft nicht mehr brauche. Das alte System kann ich read-only setzen, kann ich nebenbei noch weiterlaufen lassen und Entwickler, die dann doch mal auf die Historie schauen können, können es auf das alte System gehen und haben dort die Möglichkeit, das zu tun. Ich glaube, der Aufwand, eine volle Migration mit Historie zu betreiben oder sich da die entsprechende Unterstützung zu suchen, Tooling, Consulting, ist es nicht wert, nur wegen der Historie, weil ich glaube, der Fall, vielleicht innerhalb von 1-2 Jahren, dass tatsächlich mal Entwickler von Ihnen die Historie einsehen, wie das mal in einem bestimmten Projekt war, den kann man sich wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Und dafür kann ich auch sagen, lieber Entwickler, geh in das Altsystem, da hast du die Historie noch, da kannst du nachschauen. Ist genauso ein Browseraufruf wie in dem aktuellen System. Ich glaube, das ist ausreichend. Die andere Möglichkeit ist, ich benutze Tools, die API-basierend sind. Und da gibt es, ich habe zumindest mal 3 rausgeschrieben, da gibt es, kennen Sie vielleicht, das TFS Integration Tool. Das unterstützt eine Migration von von der Versionskontrolle und von Work-Items, sogar mit Historie. Es ist allerdings, soweit ich weiß, nicht wirklich unterstützt von Microsoft. Es gibt, glaube ich, auch die letzte Version, habe ich gesehen, war von 2013. Es wird immer mal wieder geupdatet, wenn vielleicht eine neue Version kommt. Ich stehe dem ein bisschen skeptisch gegenüber, weil ich nicht so ganz das hundertprozentige Vertrauen habe, kommt auch wirklich der letzte Rest von meiner Historie auch mit, so wie ich das haben will. Ein anderes Tool auf dem Markt ist von OpsHub. Habe ich vor ein paar Tagen nachgeguckt. Inzwischen gibt es auch eine Free-Version davon. Vorher war es nur eine Commercial-Version, wo ich dafür bezahlen musste. Einerseits von TFS auf die Team-Services zu migrieren. OpsHub ist letztendlich ein Anbieter, mit dem ich von verschiedensten ALM-Tools Migrationen machen kann. Also nicht nur, wenn ich ein TFS habe, sondern auch, wenn ich ein anderes System wie Subversion habe für Version-Kontrolle, kann ich auch zum Migrieren verwenden. Wie gesagt, dort gibt es eine Freeware und eine Commercialware, die unterscheiden sich im Feature-Set ein wenig. Aber so wie ich es verstanden habe, kann man zumindest die Basismigrationen, was Work-Items betrifft und was Versionskontrolle betrifft, auch mit der Free-Version durchführen. Das heißt, wäre vielleicht mal auch für Sie einen Blick wert, sich dieses Tool anzugucken. Es gibt noch ein Tool, das heißt Total TFS Migration. Das kommt auch aus der Community. Ist aber auch schon länger jetzt nicht mehr geupdatet worden. Das steht mittlerweile auf GitHub, vorher auf Codeplex. Kann man sich auch mal angucken. Das ist auch free. Wird aber auch von Microsoft nicht supported, das heißt, muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das selber macht, ob er sich einen Consultant sucht oder vielleicht doch lieber OpsHub auswählt oder eine ganz andere Art von Migrationsweg, nämlich der 4. Migrationsweg, der heißt Database Migration. Ich habe jetzt hier hingeschrieben, das ist noch nicht verfügbar. Ich habe gestern mit Justin Marx geredet, wie weit Microsoft an dieser Art von Migration ist und er hat gesagt, es kommt und es kommt. Er hat mir jetzt nicht gesagt, wann, aber er sagte near-term, also relativ zeitnah. Jetzt weiß ich auch nicht, was zeitnah bedeutet, aber die arbeiten zumindest daran, dass sich die Datenbank von A nach B schieben kann und natürlich die komplette Datenbank mit allem, was drin ist. Und das wäre natürlich der eleganteste Weg, dass ich einfach meine On-Premise-Datenbank nehmen kann, genauso wie ich eine Collection abhänge und sage, okay, ich nehme jetzt diese Datenbank und hänge die in die Cloud und habe alles, was ich vor On-Premise hatte, in der Cloud. Ich möchte hier nicht verschweigen, dieser Weg, das ist auch eine Evolution, die da stattfinden wird bei diesem Tooling. Am Anfang hat mir Justin gesagt, wird es erstmal nur gehen, wenn ich kein Customizing habe. Also keine zusätzlichen Work-Item-Typen, nicht so viele Work-Item-Fields etc. pp. Weil das ist letztendlich dann wohl für das System relativ schwierig, das zu portieren auf die Architektur von Visual Studio Team Services. Und auf das Thema Architektur möchte ich zum Gleich kommen, wenn wir Unterschiede betrachten zwischen VSTS und TFS. Die TFS-Infrastruktur, einfachster Fall, All-in-One-Box. Das heißt, Sie führen das ISO aus, sagen installieren, ich möchte mir die All-in-One-One-Server-Installation installieren. Das heißt, Sie kriegen den TFS-Client, den SQL-Server, alles auf eine Maschine. Pretty easy. Sie können das aber genauso skalieren und sagen, ich möchte eine Two-Server-Deployment. Das heißt, Sie haben einen TFS-Client und Sie haben einen SQL-Server daneben. Das empfiehlt sich immer dann, wenn Sie mehrere User haben, einfach um die Performance hochzuhalten. Noch eine Möglichkeit, mehrere Maschinen, mehrere Server, wo Sie noch mehr auslagern, vielleicht auch die Reporting-Services auslagern, vielleicht auch mehrere Cluster von Ihrem SQL-Server haben. So können Sie auf jeden Fall, wenn Sie viele Nutzer haben, dort auch skalieren. Gehen wir ein Level tiefer auf Datenebene. Dort haben wir die Team Project Collection. Sie wissen das, wenn Sie den Team Foundation Server haben, dass es letztendlich die Collection ist, die Datenbank. Da steckt alles drin, was Sie brauchen. Und auch hier gilt, Sie können mehrere Collections anlegen. Das heißt, Sie haben mehrere Datentöpfe und jeder Datentopf hat seine eigene Security und auch seine eigene Administration. Und darunter haben wir die Projektebene. Team Projects. Das heißt, in diesem Teamprojekt stehen alle ALM-Artefakte drinnen, die Sie für ein Softwareprojekt brauchen. Stand heute, glaube ich, gilt immer noch die Empfehlung von Microsoft, arbeiten Sie nur mit einem Teamprojekt, um letztendlich eine gute Orchestrierung Ihres kompletten, ich sag mal, Work-Item-Planungsinstrumenten um das am besten zu orchestrieren. Sie wissen, Sie können keine Work-Items noch nicht zwischen Teamprojekten hin und her schieben, zumindest geht es nicht so einfach. Oder Sie können auch in Ihren Backlogs immer nur von einem Teamprojekt die Work-Items sehen. Deswegen ist da die Empfehlung nur ein Teamprojekt. Wie sieht die Architektur in Visual Studio Team Services aus? Wir haben da erstmal nur, ich fange da absichtlich auf der Datenebene an, weil das die Stand heute die oberste Stufe ist, die wir in den Team Services haben. Das heißt, wir haben dort myaccount.visualstudio.com. Das ist meine Team Project Collection. Ich kann keine weitere Collection in einem Account hinzulegen. Das heißt, wenn ich eine zweite Team Project Collection brauche, das heißt tatsächlich einen abgeschlossenen Datentopf, müsste ich als Organisation einen zweiten Account anlegen. Das heißt natürlich auch, ich habe einen doppelten Administrationsaufwand. Unterhalb, nichts Neues, Projekte, soweit so gut. Jetzt hat man natürlich erkannt, es gibt große Organisationen, die mit mehreren Team-Project-Collections arbeiten wollen. Für die macht es auch Sinn, diese dedizierten Datentöpfe zu haben. Und man versucht jetzt quasi ein weiteres Modell, eine Deployment-Ebene einzuführen, die das unterstützt. Und dafür würde es eine sogenannte Organisations-Entity geben, über der ich verschiedene Accounts gruppieren kann. Das heißt, ich lege mir als Unternehmen so eine Organisations-Entity an und habe dann innerhalb dieser Entität die Möglichkeit, verschiedene Accounts zu verwalten. Das heißt, es wird einfacher, mehrere Datentöpfe aufzubauen. Und das Coole an diesem Modell ist, ich kann Accounts in verschiedenen Data Centers aufbauen. Das heißt, wenn meine Organisation weltweit verteilt ist, habe ich die Möglichkeit, das nächste Data Center auszusuchen, um letztendlich die Performance und die Zugriffszeiten relativ hoch zu halten, niedrig zu halten. Also so, dass ich immer am schnellsten zu meinen Daten kommen. Das heißt, Sie haben vielleicht eine Niederlassung hier in Deutschland, dann nehmen Sie das Data Center in Holland. Sie haben eine in Australien, dann nehmen Sie das australische Data Center oder Sie haben eine in den USA. Das heißt, Sie können so schauen, was ist denn tatsächlich das Beste für meine Zugriffszeiten. Das geht heute auch noch nicht. Das heißt, wenn ich ein deutsches Unternehmen bin, nach europäischem Datenrecht arbeiten will, nehme ich Westeuropa vielleicht als Data Center. Wenn ich jetzt dann aber Kollegen in einem anderen Land habe, dann kann es durchaus sein, dass diese schlechtere Zugriffszeiten haben, als wir die vielleicht hier in Europa haben. Das ist eine Möglichkeit, das zumindest zu vereinfachen. Kommt zweites Halbjahr. Langfristig wird dieses Modell auch für den TFS irgendwann integriert. Also ich rede jetzt von dieser Organisationsentität. Das heißt, dort findet eine Vereinfachung oder eine Vereinheitlichung der Architektur statt. Das heißt, irgendwann reden wir hier nicht mehr von signifikanten Unterschieden von diesen Systemen, sondern das wird vereinheitlicht und dann stimmt meine Folie eigentlich nicht mehr. Stand heute ist es noch so. Das ist ein Unterschied. Dauert wahrscheinlich noch ein paar, wie hat es Justin genannt, ein paar Halbjahre, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Term. Seasons, genau, danke. Bis das eintritt. Thema Reporting. Wer von Ihnen verwendet die SSRS-Tools, also die Reporting Services, um Reports zu erstellen? Mal kurz Handzeichen. Also es sind auf jeden Fall ein paar. Und ich glaube, diese Reports, die haben Ihnen vermutlich, wenn Sie nicht den Standard-Reports verwenden, einiges an Aufwand gekostet, an Schweiß und Nerven. Wenn Sie jetzt in die Cloud gehen wollen, können Sie die Reports in die Tonne kloppen. Weil in der Cloud haben wir keinen direkten Zugriff auf die Datenbank, da haben wir keinen SQL-Server, den wir direkt ansprechen können. Das heißt, hier, was auf dieser Tabelle irgendwo hier auf SQL-Server Reporting Services steht, ist, das geht tatsächlich nur auf Team Foundation 2015 Seite. Alles, was kompliziertere Reportings ausmacht oder Sie die brauchen, wenn Sie auf VSTS-Seite gehen, würden Sie das mit Power BI machen. Das heißt, dort ist auch die Cloud-Lösung oder die Lösung für die Cloud-Lösung liegt wieder in der Cloud, Power BI. Was einigermaßen, also was gleich ist, ist alles, was mit Dashboards und mit Query-Charts zu tun hat. Das kennen Sie vom TFS bereits, das können Sie auch in Visual Studio Team Services machen. Was Excel-Reports anbetrifft, gibt es Einschränkungen. Sie können dort nicht auf Cube und Warehouse zugreifen in VSTS, aus den Gründen, die auch bei Reporting Services zugreifen. Sie können aber trotzdem Excel-Reports machen, nämlich immer, wenn Sie eine statische Query haben auf den Status Quo, einfach in Excel ausleiten und dort einen Pivot-Chart drüberlegen, dann kriegen Sie auch eine Auswertung in Excel. Das geht nach wie vor noch. SharePoint. SharePoint ist in VSTS erstmal kein Thema. Ich glaube auch in der nächsten oder in der übernächsten Season kein Thema. Und ob es tatsächlich irgendwann mal zur Integration kommt zwischen VSTS und Office 365, habe ich Stand heute auch keinen Kenntnisstand, weiß ich nicht. Wie gesagt, Power BI ist neben den Tools oder neben den Charting-Möglichkeiten, die uns VSTS bietet, die nächste Möglichkeit, um kompliziertere Auswertungen zu fahren. Customizing ist super, ich liebe Customizing. Wer von Ihnen hat ein Customized TFS-Prozess-Template? Habe ich mir gedacht. Wer von Ihnen hat Probleme beim Upgrade eines TFS, gerade wenn es um Hauptversionen geht, wo es nicht so einfach mehr geht? Genau das ist das Entscheidende, wenn es darum geht, Customizing in der Cloud zu erlauben. Wir haben 3-Wochen-Zyklen. Und Microsoft muss sicherstellen, dass nichts in so einem Upgrade, wenn irgendwo ein Feld hinzukommt, wenn irgendwas an der Oberfläche in den Work-Item-Masken passiert, dass es das System kaputt macht. Ich möchte jetzt mal ganz kurz einen Ausflug machen mit Ihnen. Was ist der Unterschied zwischen dem Customizing oder zwischen dem Prozess im TFS und in VSTS? Im TFS heißen die Dinger Prozess-Template. Das sind XML-Files, die können Sie anpassen, exportieren, importieren mit dem Bitadmin-Tool, rauf und runterladen, Sie kennen das, wenn Sie es schon gemacht haben. Fakt ist, wir haben drei Standardprozess-Templates, Scrum, Agile und CMMI. Und jedes Projekt, das Sie erstellen, müssen Sie mit einem sogenannten Prozess-Template befüllen. Das heißt, zum Zeitpunkt der Erstellung sagen Sie einem Projekt, ich verwende dieses Template. Sie können es im Nachhinein nicht mehr verändern. Das heißt, Sie sind an die Work-Items, Zustände etc. pp. Gebunden, die Sie bei der Erstellung in Ihrem Projekt festlegen. Das bedeutet, wann immer Sie ein Prozess-Template anpassen, entweder offline oder direkt am Server, haben Sie einen Unterschied zwischen dem Standard von Microsoft und Ihren. Und Sie haben Unterschiede von einem Projekt zum anderen. Das heißt, wenn Sie mehrere Projekte haben, müssen Sie per Hand dieses neue Prozess-Template gegebenenfalls per Hand in alle anderen Projekte mit einspielen, damit Sie eine Vereinheitlichung von Ihrem Prozess gewährleisten können. Was passiert, wenn Sie ein eigenes Prozess-Template bauen? Das ist immer eine Kopie von einem bereits vorhandenen, das Sie anpassen, vielleicht um eigene Typen, um eigene Felder, um eigene Zustände. Und mit diesem einen Template erzeugen Sie wieder ein eigenes Projekt. Haben genau das gleiche Problem, wenn Sie Ihr eigenes Prozess-Template anpassen und Sie das in Vielzahl von Projekten verwenden, müssen Sie das manuell anpassen. Und viel schlimmer noch, ich hatte jetzt letztlich auch einen Kunden, der von 2010 auf 2013 wollte. Wir wissen, da gab es sehr viele Änderungen, was die Work-Items betrifft. Der hatte, ja, das ging nicht. Also es ging nicht automatisch, dieses Projekt anzupassen. Es musste alles per Hand gemacht werden. Es musste die XML-Files von X auf X verschiedenen Stellen, auf X verschiedenen Ebenen angepasst werden, damit der Kunde die neuen Features bekommt. Und somit ist auch klar, mit diesem Modell würde Microsoft niemals einen Service laufen lassen können, beziehungsweise eine Individualisierung ihres Prozesses zulassen, weil es dann eine Vielzahl von Varianten in dieses System reinkäme, wo einfach ein dreiwöchiger Update-Zyklus nicht mehr realisierbar ist. Deswegen gibt es für die Cloud ein etwas anderes Schema. Und zwar heißt es dort nicht mehr Prozess-Template, sondern da heißt es nur noch Prozess. Die Methoden sind die gleichen, Scrum, Agile und CMMI. Der erste signifikante Unterschied ist, ein Projekt referenziert nur noch auf so einen Prozess. Es ist nicht mehr ein, ich erstelle das Projekt und das ist dort eingebacken, sondern das Projekt referenziert nur noch darauf. Das bedeutet, wann immer Microsoft oder, ja erstmal Microsoft dieses Scrum-Template auf eine neue Version hebt, bekommen automatisch alle Projekte, die auf diesen Prozess referenzieren, diese Neuigkeiten mit. Und das ist ein wahnsinniger Vorteil zu dem Schema, wie es vorher war. Was passiert, wenn Sie, gehen wir mal davon aus, Sie könnten jetzt ein eigenes Template erstellen. Wie würde das aussehen? Sie würden keine Kopie mehr machen, sondern Sie würden davon ableiten. Das heißt, Sie würden letztendlich so, wie ich das hier dargestellt habe, Sie haben den Kern von Microsoft und bauen daraus etwas drumherum, was Ihnen gehört. Das heißt, wann immer Microsoft ein Update einspielt in VSTS, der Kern wird automatisch mit abgedatet und Ihre Änderungen bleiben davon unberührt. Und automatisch werden auch diese Neuerungen in Ihre Projekte mit eingezogen, mit automatisch abgedatet und Sie haben keine Probleme damit. Wie das aussieht, das zeige ich Ihnen nachher in der Demo, denn da gibt es schon einen gewissen Funktionsumfang, den wir verwenden können, um Anpassungen durchzuführen. Bevor ich das mache, möchte ich noch kurz auf eine andere Art von Customizing oder Individualisierung von meiner Cloud-Variante eingehen, das ist das Thema Marketplace. Bis vor 2 Wochen hätte ich gesagt, ja, das ist auch ein signifikanter Unterschied zwischen VSTS und TFS. Nur inzwischen ist es so, der Marketplace ist auch für den Team Foundation Server mit Update, also 2015 Update 2 zugänglich. Damit ist meine Folie leider auch nicht mehr aktuell. Es ist kein grundlegender Unterschied mehr. Sie können Individualisierung Ihres Systeme oder Ihres Prozesses, Ihrer Tooling-Landschaft auch mit dem Marketplace auf On-Premise durchführen. Demo. Ich werde jetzt mal versuchen, ein bisschen von dem zu zeigen, was ich Ihnen erzählt habe und einsteigen. Kann man das hinten lesen? Mal kurz Daumen hoch, wenn es geht. Ja, gut. Anfangen möchte ich hier mit dieser Settings-Seite. Nur ein paar Punkte bemerken. Und zwar sehen Sie hier die Region. Wo ist denn Ihr Account erstellt worden? Es ist vielleicht, wenn wir über Thema Datenschutz reden oder Sie wissen wollen, welchen Datenschutzrichtlinien unterliegt vielleicht Ihr Account. Können Sie hier nachgucken. Mein Account ist schon ein bisschen älter, da konnte man noch kein Westeuropa zum Beispiel auswählen, deswegen steht hier South Central US. Hängt auch immer davon ab, in welchem Data Center Sie letztendlich Ihren Account erstellen, wie schnell Sie letztendlich in diesem Update-Chain, also in der Microsoft-Update-Pipeline drin liegen. Manchmal kommen Sie dann eben einen Tag schneller an die Features als vielleicht jemand, der etwas später oder etwas in einer anderen Region liegt. Und ein anderer Punkt ist hier unten, Azure Active Directory. Das heißt, Sie können, wenn Sie einen Account anlegen, festlegen, wie ich es vorhin gesagt habe, kann ich allgemein Microsoft-Accounts, also eine Microsoft-ID, sprich Hotmail.com, Live.de, Live.com etc., auf den Account zulassen oder verknüpfen Sie diesen Account mit einem Azure Active Directory, der mit Ihrem In-House Directory, also mit Ihrem Firmenverzeichnis synchronisiert ist, dann können nur Nutzer, die in diesem AD sind, auch auf Ihr System berechtigt werden. Das können Sie hier nachsehen, zum Beispiel auf welches Directory letztendlich der Account verknüpft ist. Das User Management, gehe ich auch noch kurz drauf ein, das sehen Sie hier. Das heißt, dort ist die Stelle, wo Sie Gruppen aus dem AD oder User aus dem AD hinzufügen. Das heißt, Sie können hier letztendlich jemanden auswählen aus dem AD. Okay, ich hätte mich vorher nochmal authentifizieren müssen, macht nichts. Und können hier auch sagen, welches Level soll denn dieser Benutzer sehen, also welche Berechtigung hat der, ist es ein Basic User, ist es ein Stakeholder oder hat er eine Subscription? Ein wesentlicher Unterschied zu TFS beim Thema Subscription ist, Visual Studio Team Services prüft die Subscription bei jedem Login. Das heißt, wenn Sie hier eingeben, das ist ein User mit Subscription, dann überprüft das System, welche Subscription hat der User. Ist es eine Professional-Lizenz, ist es eine Enterprise-Lizenz und es gibt dann automatisch das entsprechende Level, also die entsprechenden Features für den entsprechenden Benutzer frei. Im TFS muss jeder Administrator, da gibt es eine ähnliche Seite mit den Access-Levels, muss jeder Administrator festlegen, welche Gruppen das entsprechende Access-Level bekommen. Auch ein Unterschied, den man beachten sollte. Thema Individualisierung. Wie kann ich meine Entwicklungsabteilung, meine Entwickler, meine Stakeholder möglichst gut unterstützen, damit super Software dabei rauskommt? Ich habe vorhin das beim Thema Reporting, was bietet uns VSTS, das Thema Dashboards angesprochen. Dashboards kennen Sie wahrscheinlich alle mittlerweile. Ich habe keine Ahnung, ob bisher schon jemand in seinem Talk irgendwie erwähnt hat, dass oder gezeigt hat, dass man diese Dashboards hochgradig anpassen kann, also dass diese Widgets hier einfach verschoben werden können. Ich kann die anpassen, so wie ich es brauche. Na toll, jetzt habe ich es wieder versaut. Macht nichts. Ich sage hier einfach, geh mal raus. Und ich kann unterschiedliche Dashboards bauen. Also tatsächlich einmal ein allgemeines Team-Dashboard oder ein Dashboard, wo sich nur Informationen für den gerade angemeldeten Benutzer befinden. Letztendlich, was sind jetzt hier als Carsten Kempe meine nächsten Aufgaben? Habe ich Bugs, die ich betreue? Habe ich Pull-Requests und so weiter? Also das ist der erste Schritt, um Reporting in VSTS sichtbar zu machen, für jeden zugänglich zu machen und auch eine gewisse Individualisierung zuzulassen, denn diese Seiten sind auch teamspezifisch. Das heißt, jedes Team hat die Möglichkeit, seine eigenen Dashboards zu bauen. So wie Justin das gesagt hat, Autonomy für Teams ist auch hier Bestandteil dieses Features. Ich mag das sehr, weil ich dort auch letztendlich auf den ersten Blick sehe, was Sache ist. Genauso Individualisierung, wenn es darum geht, auch Prozesse zu unterstützen. Wer von Ihnen hat Zustände in Work-Items angepasst. Habe ich mir gedacht. Zustände in Work-Items anpassen ist, ist nicht weiter kompliziert, hat aber verschiedene Auswirkungen, gerade wenn es um Upgrade-Zyklen etc. pp. Geht. Und manchmal ist, also meine Erfahrung ist, oft wird auch einfach zu viele Zustände in das System eingebaut, die vielleicht auch gar nicht unbedingt notwendig sind. Teilweise vielleicht nur zu Reporting-Zwecken gebraucht werden, weil irgendjemand sagt, gib mir doch mal eine Query oder eine Liste von Work-Items, die im Zustand so und so sind. In Visual Studio Team Services habe ich Stand heute noch keine Möglichkeit, Zustände zu editieren. Das wird erst, ich weiß nicht, in 2, 3 Sprints oder so, hat Justin gemeint, möglich sein. Ich rate erstmal davon ab, zu krassen Gebrauch davon machen und das alte Modell gleich auch in VSTS nachzubilden. Ich gehe immer erst her und versuche mit Standardmitteln das nachzubauen, was ich will. Und ich zeige jetzt Ihnen ein anderes Dashboard, beziehungsweise ein anderes Kanban-Board, wo ich auch Zustände definiert habe, und zwar in Spalten. Also ich gehe davon aus, ich verwende das Kanban-Board, um verschiedene Zustände in meinen Work-Items zu visualisieren. Und Sie sehen, ich habe hier, ich mache es nochmal ein Stück größer, ich habe hier einen Zustand Plan, Dev und Test und Release erzeugt, was nichts anderes ist, als hier in den Customizings hier verschiedene Spalten einfach hinzuzufügen, die dann auf den Meta-Zustand eines Work-Items verweisen. Da möchte ich jetzt gar nicht weiter zu sehr drauf eingehen. Ich zeige Ihnen aber gleich, wie Sie Abfragen auf diese Board-Columns durchführen können und auch Abfragen auf solche Sub-Columns, wie ich hier eine gemacht habe, Dev-Test ist unterteilt in Doing und Done, wie Sie eine Abfrage drauf generieren können, und zwar welche Work-Items wurden bereits getestet? Typische Abfrage, dann gibt es vielleicht einen Zustand, der heißt getestet oder so. Und diese Liste ist dann vielleicht für jemanden relevant, der sich um Deployments kümmert. Und das kann ich sehr einfach machen, indem ich hier in meinen Queries folgenden Filter setze, und zwar nicht auf den State von dem Work-Item, sondern auf die Board-Column. Das ist das eine, dort kann ich tatsächlich auf die Work-Items in der entsprechenden Spalte abfragen. Und mit diesem Board-Column dann schränke ich noch weiter ein, in welcher Unterspalte, also in Doing oder Done, steht denn dieses Work-Item. Und dann habe ich was Ähnliches nachgebaut, was ich vielleicht mit einem hardcodierten Zustand in meinem TFS hätte. Zugegeben, das ist ein Workaround. Der mag nicht immer gehen für alles, was Sie haben, aber es ist ein Workaround, der auf jeden Fall eine Überlegung wert ist, weil er sehr, sehr einfach zu generieren ist. Was Sie noch sehen, was mit dem Thema Individualisierung und Anpassungen zu tun hat, wir haben hier verschiedene Farben auf den Kärtchen, ich habe die Tags eingefärbt, das sind alles Features, die jetzt so in den letzten Monaten hinzugekommen sind, um Teams eine Möglichkeit zu geben, sich vielleicht noch besser zu verständigen, auch den eigenen Prozess, den so ein Team hat, noch besser zu unterstützen. Das ist auch für mich ein Thema, was mit Customizing, mit Visualisierung, mit Individualisierung zu tun hat, im Generellen. Prozesse. Schauen wir uns dieses Thema noch an. Das ist das, was Stand heute existiert, wenn Sie in Visual Studio Team Services an den Prozessen etwas ändern wollen. Das heißt, wir haben hier die altbekannten Prozesse, Agile, CMMI und Scrum. Und was wir hier sehen, sind die Versionen, in denen die jeweils gerade vorliegen. Das ist das, was auf dem System steht. Und Sie sehen auch hier, in wie vielen Projekten wird der jeweilige Prozess verwendet, wie viele Projekte referenzieren darauf. Und Sie sehen, ich habe hier schon mal einen Prozess abgeleitet. Und genau so eine Ableitung mache ich jetzt mit Ihnen auch einmal durch. Das heißt, hier gibt es dann den Befehl Create Inherited Process. Und der führt mich zu so einem Wizard. Und da kann ich sagen, wie soll denn mein neuer Prozess heißen? Kann hier noch eine Description erstellen. Das spare ich mir mal und sage jetzt hier Create Process. Das heißt, das ging sehr, sehr flott. Das ist einfach eine Ableitung von dem, was schon existiert. Und jetzt werde ich gleich gefragt, möchte ich ein neues Projekt mit diesem Prozess erzeugen? möchte ich ein bereits existierendes Teamprojekt mit diesem Prozess referenzieren? Das war ja vorher undenkbar. Ich konnte nie Prozesse zwischen den einzelnen Teamprojekten austauschen. Oder möchte ich vielleicht erstmal diesen Prozess anpassen? In dem Fall möchte ich erstmal diesen Prozess anpassen und wir kommen hier zu dieser Overview-Seite und der erste Punkt, den ich Ihnen zeigen müsste, ist hier unten. Das heißt, mit diesem Haken aktivieren Sie diesen Prozess. Wenn der Haken aus ist, also nicht gesetzt ist, dann ist dieser Prozess deaktiviert und kein Projekt kann darauf referenzieren und Sie können auch kein Projekt damit erzeugen. Sie sehen hier oben die Reiter Work Item Types, Fields und Security. Wenn wir uns Work Item Types ansehen, dann haben wir hier letztendlich alle Work Items, die in dem jeweiligen Prozess gesetzt sind. Auch hier möchte ich gleich vorab erwähnen, es gibt im Moment noch keine Möglichkeit, einen eigenen Work Item Type da hinzuzufügen. Das ist aber was, woran das Team von Justin arbeitet und auch demnächst kommt. Also auch Work Item Types, zusätzliche Work-Items können Sie demnächst anlegen. Wir schauen mal in diesen Bug rein und gehen in das Layout. Dieses Layout ist hier sehr rudimentär, aber das ist das Einzige im Moment, was Sie an diesem Layout, an der Layout-Maske anpassen können. Und Sie sehen hier einmal hier, hier und hier Gruppen. Und Sie können jetzt hergehen und sagen, Sie möchten diese Gruppe, kann ich diese Gruppe verschieben? Nein. Ich kann aber hier eine neue Gruppe hinzufügen. Und wenn ich so eine neue Gruppe hinzufüge, wie jetzt zum Beispiel, ich nenne jetzt einfach mal ALM Days, dann bietet mir das System zwei Spalten an, in denen ich das tun kann. Alle anderen Spalten sind für mich als Benutzer tabu. Dort sagt Microsoft, die brauchen wir, um erstmal die sicherzustellen, dass Updates an dem generellen Prozess nicht zu irgendwelchen Fehlern führen. Das heißt, es gibt sogenannte Systemgruppen, es gibt Systemfelder und es gibt abgeleitete Felder. Und es gibt eben Gruppen, die ich nur in bestimmte Bereiche hinzufügen kann. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe hier unten diese Gruppe ALM Days gemacht und Sie sehen, jetzt kann ich auch hier innerhalb der Gruppe diese zusätzliche Gruppe verschieben und Sie sehen auch, meine Gruppe hat hier nicht so ein Symbol. Dieses Symbol steht für eine bestimmte Ableitung, also Ableitung aus dem Standardprozess und das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist, ich könnte den Namen der Gruppe ändern, ich kann aber nicht verändern, dass diese Gruppe irgendwo anders steht in dieser Maske. Das ist nicht gewollt, sondern es bleibt erstmal nur bei dem Editieren von dem Label, wenn man so will. Und das führt mich auch gleich zum nächsten Punkt, nämlich zu dem Einführen von Feldern. Ich gehe mal hier auf diese Feldübersichtsseite von diesem Bug-Item und Sie sehen hier gleich am Anfang, wir haben hier auch zwei unterschiedliche Symbole. Einmal diesen komischen Haken aus so einer Box raus, das ist so ein abgeleitetes Feld. Und wir haben hier einen Haken, ich weiß nicht, ob man das hinten, ein Schloss, ich weiß nicht, ob man das hinten genau erkennen kann. Dieses Schloss symbolisiert ein Systemfeld. Das ist ein Feld, das können Sie nicht editieren. Das ist ein Systemfeld, für das sich Microsoft alle Rechte vorbehält. Bei diesem abgeleiteten Feld können Sie wenigstens ein bisschen was machen, nämlich das Label editieren. Sie können nicht den Referenznamen, so wie es im TFS-Prozess-Template heißt, Sie können den Referenznamen nicht ändern, der ist immer eindeutig, der muss auch so bleiben, aber Sie können das Label ändern. Es wird Ihnen hier noch angezeigt, wo auf der Maske ist dieses Feld. Sie können aber Stand heute auch dieses Feld in keine andere Gruppierung überführen. Kann sein, dass das irgendwann möglich ist, Stand heute geht es nicht. So, was muss ich beachten, wenn ich ein eigenes Feld hinzufüge? Nun, das geht relativ einfach. Ich gehe hier auf neues Feld, kann hier sagen, okay, das ist ein individuelles Feld und für individuelle Felder habe ich auch schon immer im TFS empfohlen, eine eigene Namenskonvention zu befolgen, dass ich nicht mit irgendwelchen Systemfeldern in Konflikt komme. In dem Fall nenne ich das ALM Sports Unterstrich, weil mein Account ALM Sports heißt und sage dann, okay, das ist jetzt irgendwie ALM Days, ja oder irgendwie sowas und kann dann hier unten auswählen verschiedene Feldtypen und es ist interessant, vorgestern waren diese Felder Picklist noch nicht da. Das heißt, die wurden jetzt ausgerollt und es sind jetzt zur Verfügung. Eine Picklist ist nichts anderes als eine Liste an Feldern, wo ich eben per Mausklick auswählen kann, welchen Wert möchte ich haben. Ich glaube, im nächsten Sprint sollen Checkboxen, also Boolean-Werte, unterstützt werden. Dann kommen, glaube ich, auch noch irgendwie HTML-Felder etc. pp. Also nach und nach werden dort neue Feldtypen ermöglicht. Ich nehme jetzt hier einfach mal einen Integer-Wert raus. Dann kann ich hier in den Options sagen, ist es ein Required-Field? Hat er vielleicht auch einen Default-Wert? Den trage ich hier mal ein mit 2016. Und hier in dem Layout kann ich jetzt hier einmal das Label angeben und dann möchte ich sagen, das ist die Jahreszahl. Und ich gebe hier an, in welcher Gruppe soll dieses Feld angezeigt werden. Also Sie sehen, ein neues Feld hinzufügen ist ungemein einfacher, als es vorher mit dem XML-basierten Tooling war. Und das ist der Weg der Zukunft. Also auch je mehr Microsoft uns ermöglicht, je mehr letztendlich Optionen wir haben werden, egal ob das jetzt eigene Work-Item-Typen sind, ob das irgendwann ein State-Customizing sein wird, das wird alles in etwa so aussehen. Also es ist sehr, sehr einfach, das zu tun. Und ich füge jetzt einfach hier diese Gruppe hinzu, also dieses Feld der Gruppe hinzu. Dann sehen wir, hier ist mein Feld. Und was ich jetzt noch tun muss, ist letztendlich diesen Prozess mit einem Projekt referenzieren. Und genau das mache ich jetzt zum Ende meiner Demo. Ich gehe hier zurück auf die allgemeine Prozessübersicht und sage, change team projects to use this process. Dort kann ich dann eben auswählen, welches Projekt ich ändern möchte. Und Sie sehen auch hier werden mir die Projekte angezeigt, die von diesem Basis-Template ableiten. Das heißt, ich kann dort rüberschieben und sagen, okay, ich möchte mein Almsports-Projekt mit dem Almsports-Prozess unterstützen. Ich sage, okay, Project Change successful. Und das war's. Und wie das aussieht, schauen wir uns jetzt hier mal an. Ich gehe mal hier in meine Bugliste rein. Das heißt, dort müsste ja dann rein theoretisch jetzt jedes Work-Item diese Gruppe haben und meine 2016 dort drinnen stehen. Und Sie sehen, hier ist meine Gruppe, hier ist meine Jahreszahl und der Wert, den ich gerade eben in diesem Prozess hinterlegt habe. Abschließend möchte ich Ihnen noch mitgeben, aus meiner Sicht ist TFS in der Cloud die Zukunft. Man kann nicht mehr sagen, dass der TFS oder Visual Studio Team Services mit irgendwelchen Features hinter dem TFS on-premise wäre, weil das stimmt einfach de facto nicht mehr. Es wird alles an Features, was Microsoft entwickelt, immer zuerst in die Visual Studio Team Services eingespielt. Und wie wir es gehört haben, erst nach 3 bis 4 Sprints letztendlich auch in das große Update gepackt und in den Team Foundation Server übergeben. Ob für Sie Visual Studio Team Services in Frage kommt, hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Das hängt einmal davon ab, wollen Sie Ihre alten Sachen migrieren? Das hängt davon ab, wie stark sind Ihre Prozesse, die Sie bisher haben, angepasst und können die überhaupt in Visual Studio Team Services fortgesetzt werden. Das hängt davon ab, sind Sie bereit, vielleicht von all dem von den jetzigen Prozessen, die Sie in TFS verwenden, loszulassen und zu sagen, wir starten neu in Visual Studio Team Services, geben unseren Teams eine neue Möglichkeit, auf der neuen Plattform vielleicht neue Projekte zu beginnen und lassen alle anderen Altprojekte in dem alten System auslaufen. Das hängt davon ab, können Sie damit leben, mit der Einschränkung, dass Sie nicht mehr selbst die Verantwortung über Ihr System haben. Thema Update-Zyklen, Thema Erreichbarkeit, Thema Sicherheit. Das sind Punkte, die Sie diskutieren müssen, die Sie für sich selbst entscheiden müssen. Und dann, wenn Sie da zu einem Entschluss gekommen sind, der für Visual Studio Team Services spricht, kann ich Sie nur beglückwünschen, weil ich glaube, Visual Studio Team Services ist eine echt gute Möglichkeit, um Ihren Teams das zu geben, was sie brauchen, um professionell und mit Spaß Software zu entwickeln. Von dem her habe ich Ihnen hier noch ein paar Links hinten dran gehängt, die so ein bisschen mit dem Thema Customizing, Datensicherheit, wie sieht es aus mit Collections und Organisationsentitäten, können Sie sich alles mal zu Hause angucken, eine ganze Anzahl von Informationen. Wenn Sie mir schreiben möchten, können Sie das tun, Carsten Kempe oder carkempe@almsports.net, bin ich auf jeden Fall erreichbar, ich bin auf Twitter. Schreiben Sie mich an. Ich freue mich auf Ihr Feedback und wünsche Ihnen noch viel Spaß in den letzten Sessions der Alm Days und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.